Ich habe durch Zufall gesehen, ihr müsst euch nicht melden oder so tun, als würdet ihr es kennen, wenn ich es gleich ausspreche. Ich habe durch Zufall gesehen, dass es gerade auf ProSieben eine neue Sendung gibt, die heißt Das große Promi-Büßen. Zweite Staffel hat letzte Woche angefangen. Und ich möchte euch mal vorlesen, was ProSieben in dem Ankündigungstext, wie die beschreiben, was dort passiert. Also Zitat jetzt, ne? Wer ist frei von großen Sünden? Großen in Klammern. Wer ist frei von großen Sünden? Wer muss für Sünden aus der Vergangenheit gerade stehen? Olivia Jones gibt 12 Prominenten auch in der zweiten Staffel der Reality-Show, das große Promi-Büßen, wieder die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen. Dafür konfrontiert sie die Promis direkt mit ihrem größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen. Wie werden sie wohl mit der Kritik an ihnen umgehen? Lernen sie bei das große Promi-Büßen aus ihren Fehlern oder machen sie weiter wie bisher? Was zumindest sichtbar und hörbar ist, ist, dass Buße ein Thema ist. Und dass das ein Thema ist, was zumindest ProSieben so einstuft, dass Leute daran anknüpfen können. Und es kommen so wichtige Schlagworte vor. Gewissen, Umkehren, Fehltritte, man wird mit was konfrontiert. Lernt man was oder macht man weiter? Und trotzdem, ich habe nur so ein bisschen in den Trailer reingeguckt, trotzdem hat es natürlich, ne, eine Fernsehshow zur Primetime immer was von Bloßstellen. Es hat immer was von Scham, es hat immer was von, da wird nochmal gezeigt, was man in der Öffentlichkeit falsch gemacht hat. Wird damit nochmal konfrontiert und es wird ausgeschlachtet für alle, die zuschauen. Es hat sowas Voyeuristisches. Und vielleicht ist das aber auch etwas, was du hörst, wenn du das Wort Buße hörst. Vielleicht hat das was, was automatisch irgendwie mit Scham behaftet ist. Was immer irgendwie was Voyeuristisches hat, weil es etwas zutage fördert, was du eigentlich ganz tief unten vergraben möchtest. Was ja gar nicht rauskommen soll. Weil sonst wäre ja nicht der Gedanke da, dass man Buße tut für etwas. Dass man Umkehr leistet von etwas. Also was hörst du da, wenn du das hörst? Hörst du Last? Hörst du Druck? Luther hat ja bekanntlicherweise seine Thesen genau mit diesem Thema angefangen. Die erste These lautet ja, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen, da wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Das ganze Leben sei Buße. Also wieder die Frage, ne, was hörst du? Hörst du auch da Last, Druck oder vielleicht sogar was anderes? Denn ich glaube, die Buße hat eine ganz starke, befreiende Kraft. Und das findet man nirgendwo anders als im Glauben, als in der Umkehr zu Gott. Diese starke, befreiende, reinigende Kraft, die in der Buße, ich möchte fast sagen, verborgen ist, weil der Begriff so stark mit anderen Dingen behaftet ist, dass man kaum noch vordringen kann zu dem, was damit eigentlich mal gemeint war. Jetzt ist es eine Fernsehshow auf ProSieben, wo man Leuten zuschaut bei dem, was sie falsch gemacht haben. Also wir wollen heute mal schauen, was sagt denn die Bibel zu dem Thema, was ist eigentlich Buße und wie kann das eine befreiende, starke Kraft in unserem Leben sein? Wir haben eben einen Text gehört aus dem Buch Jesaja. Und da kommen eigentlich schon die drei Teile drin vor, die Buße ausmachen und über die ich jetzt gleich was sagen werde. Und das ist nämlich einmal Erkenntnis, Eingeständnis und Veränderung. Das sind die drei Teile, die zu einer Buße gehören. Erkenntnis, Eingeständnis und Veränderung. Diese Prophetie aus Jesaja, die hat damit angefangen, dass er sagt, von alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. So beginnt der dritte Vers in Kapitel 64 von Jesaja. Noch nirgendwo hat man von einem Gott gehört, einen Gott gesehen, der so ist wie du, Gott. Niemand, der so wohl tut denen, die auf dich warten. Und dieser Vers, der betont ganz stark, bevor irgendwas anderes kommt, ganz stark die Einzigartigkeit Gottes. Nirgendwo sonst hat man jemals sowas gehört, wie das, was wir über dich hören, Gott. Und wahre Buße, dieses wahre Umkehren, muss immer ein Ziel haben. Ja, wenn ich umkehre, dann weiß ich zwei Dinge. Ich weiß die Richtung, in die ich unterwegs bin, und ich weiß die Richtung, in die ich nach der Umkehr unterwegs bin. Ich habe ein Ziel, wo ich hin möchte, deshalb kehre ich ja um. Das heißt, am Beginn dieses Weges, wenn wir unser Leben überdenken, wenn wir uns fragen, was könnte zwischen Gott und mir stehen, was da nicht hingehört, was sind Dinge auf meinem Weg, von denen ich Abstand nehmen möchte, und was das sein kann, da kommen wir gleich im zweiten Punkt zu, dann muss ich wissen, wo ich hingehen möchte. Nicht einfach nur irgendwie irgendwo anders, sondern zu einem Ziel, zu Gott. Und da ist die Einzigartigkeit Gottes, die Erkenntnis, dass Gott einzigartig ist in allem, was uns die Welt bietet, ganz entscheidend. Weil wenn wir sein Charakter, sein Wesen, wie er sich zeigt in der Bibel, im Glauben, in Jesus, wenn wir das immer Stück für Stück und mehr entdecken, dann wird damit auch die Einladung immer deutlicher, die Einladung immer größer. Vielleicht ist Gott ganz am Anfang irgendwie etwas, was ganz, ganz entfernt sitzt auf einer Wolke, beobachtet mich irgendwie. Dann erfährst du Stück für Stück, dass Gott der ist, der in der Geschichte gehandelt hat und handelt bis heute. Und du merkst, okay, das ist jemand, der offensichtlich mit Menschen ganz nah unterwegs ist, der ein ganzes Volk aus der Sklaverei befreit hat. Offensichtlich ist es nicht nur jemand, der ganz oben auf einer Wolke sitzt und runterguckt. Und du lernst ihn noch mehr kennen und merkst mit einmal, es gibt Jesus, und der vergleicht diesen Gott mit einem liebenden Vater, der mit offenen Armen wartet. Und mit einmal ist es gar nicht mehr irgendwer, der ganz weit entfernt ist und nur schaut, was so vielleicht, aber vielleicht auch gar nicht schaut, was in deinem Leben los ist. Sondern es ist jemand, der mit offenen Armen dasteht und auf dich wartet. Das heißt, je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir diese Einzigartigkeit, diese Besonderheit, diese Heiligkeit und Liebe Gottes kennenlernen, umso mehr werden wir auch immer wieder von ihm angezogen. Wie so ein starker Magnet, der uns anzieht. Und je weiter wir uns von ihm entfernen, umso mehr wird deutlich, dass was fehlt. Und umso mehr wird der Wunsch da, wieder zurückzukehren zu dem, der uns als liebendes Kind sieht, als Vater, der ein Vater für uns ist. Das heißt, am Anfang der Buße, am Anfang einer Umkehr steht erstmal die Erkenntnis dessen, da gibt es jemand, der auf mich wartet, zu dem ich umkehren möchte, weil der es gut mit mir meint, weil der einmalig, einzigartig, allmächtig ist, weil der Gott ist. Und weil der gütig ist und liebend wie niemand anderes. Zu dieser Erkenntnis, zu diesem ersten Punkt, da gesellt sich aber noch was Zweites. Und das ist für uns oft der schwerere Teil. Zu der Erkenntnis der Güte und der Einmaligkeit Gottes gesellt sich nämlich auch das Eingeständnis der menschlichen Sünde und der Abhängigkeit von Gott. Es war dieses starke Bild, das finde ich in die Zeit, wenn wir nach draußen schauen, passt, weil das richtig bildlich uns anspricht, wenn wir vor die Tür gehen. Jesaja sagt, wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Wenn man gerade nach draußen geht, dann sieht man genau das, wo mal Leben drin war, was mal grün an dem Baum hing und geblüht hat, voll von Leben war, im Sonnenschein hing, das ist abgefallen. Das liegt am Boden, ist verwelkt, nass, modderig, ist schon das eine oder andere Fahrrad rübergefahren. Und dann wird es zusammengekehrt. Was beschreibt Jesaja damit? Was will er den Menschen zeigen, wenn er so darüber redet? Dann will er eine Konsequenz zeigen. Das Blatt am Baum ist an dem Ort, wo es hingehört. Da ist es grün, kraftvoll, hat seine Aufgabe. Im Herbst, da ist es abgefallen. Am Boden verwelkt, alleine für sich. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Die Erkenntnis, dass man zu diesem Gott zurück will, da wo das Leben ist, bringt immer mit sich gleichzeitig das Eingeständnis, dass man darauf auch angewiesen ist. Und das ist für uns manchmal richtig schwer, weil wir gerne Leute sind in einer individualisierten und durchgetakteten Gesellschaft, die alles im Griff haben, die nach den eigenen Vorstellungen und Regeln das organisieren. Und dann kommt auf einmal diese Ansicht, die sagt, naja, aber ohne Gott sind wir verloren. Wir sind wie verwelkte Blätter, die abgefallen sind vom Baum. Und der Wind, der trägt sie weg. Weg von dem, der Leben gibt. Das heißt, damit diese Sehnsucht nach Umkehr, diese Sehnsucht nach zurück zu dem, der Leben gibt, wachsen kann, blühen kann, stark werden kann, ist immer gleichzeitig die Erkenntnis verbunden, in mir ist Sünde. In mir ist etwas, das trennt mich von Gott. Und ich weiß nicht, was du für eine Beziehung zu dem Wort Sünde hast. Es gibt ja diese eigentümliche norddeutsche Bedeutung von Sünde. Oh Mensch, das ist ja Sünde. Das hat meine Mutter früher immer gesagt, wenn irgendwas war. Oh Mensch, das ist ja Sünde. Sie meint traurig. Dann gibt es die Schokoladenvariante. Ja, man isst ein bisschen viel Schokolade, man sündigt ein bisschen. Und dann gibt es die Bibel, die von Sünde spricht und sagt, Sünde ist das in unserem Charakter, in unserem Handeln, in unserem Reden, auch in unserem Nichtreden und Nichthandeln, was uns von Gott, vom Willen Gottes trennt. Was uns davon trennt, wie Gott sich ein Leben vorstellt. Und das nimmt manchmal ganz individuelle Ausprägungen an, in ganz bestimmten Situationen, wo man vielleicht in dem Moment oder im Nachhinein merkt, das wäre das Richtige gewesen zu sagen. Das wäre das Richtige gewesen zu tun. Und ich habe es nicht getan. Ich habe damit der Beziehung zu einem anderen Menschen geschadet oder der Beziehung zwischen mir und Gott. Oder über Umweg der Beziehung zwischen mir und Gott, weil der andere auch ein Geschöpf Gottes ist. Sünde ist das, was uns in der Beziehung zu Gott trennt. Und das müssen wir uns eingestehen. In ganz konkreten Momenten und in immer wieder Momenten. Paulus hat mal gesagt, das, was ich weiß, was gut ist, das tue ich nicht. Und das, was ich weiß, was ich eigentlich gar nicht tun soll, das tue ich. Und nun würde man Paulus in die Kategorie Menschen einordnen. Ich meine, er hat den großen Teil des Neuen Testaments geschrieben, durch den Heiligen Geist. Aber trotzdem würde man ihn da einordnen, der müsste wissen, was man tun soll. Der müsste wissen, wie es richtig geht. Und selbst er kommt zu der Erkenntnis, so oft mache ich Dinge, von denen ich weiß, das war es nicht. Das Gute ist aber, dass Punkt 2 nicht das Ende ist, sondern wenn wir erkennen, wie groß dieser Gott ist, der uns geschaffen hat, wenn wir erkennen, dass es in unserem Leben immer wieder Dinge gibt, die uns von ihm trennen, punktuell und auch größer betrachtet, dann kommt das Dritte dazu, nämlich die Einladung. Der Gott, der uns in all dem hinterherläuft, der Gott, der in all dem sagt, ich möchte das für dich tragen. Vers 7, den wir vorhin gehört haben. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton und du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Wir sind richtig dazwischen gerufen, fängt der Vers mit Aber an. Ja? Wir haben gehört, wie die Blätter vom Baum fallen, wie sie weggetragen werden von den Sünden. Und dann ruft da rein, aber du, Gott. Du bist unser Vater. Das ist die Einladung. Gott wendet sich uns in dem Ganzen immer wieder zu. Und in jeder Buße, in jeder Umkehr zu Gott, da gibt es diesen Moment der Hingabe. Da gibt es diesen Moment, loszulassen, sich ganz Gott hinzugeben. Und das ist nicht nur ein Hingeben, das ist auch ein Ergeben. Aber es ist ein positives Ergeben. Das ist ein Ergeben an den, der größer ist als wir. An den, der dich so und mich so sehr kennt wie niemand sonst. Der uns vom Mutterleib an in- und auswendig kennt. Der sowieso das weiß, was du versuchst zu verstecken. Ich hatte mal ein Gespräch vor einiger Zeit mit jemandem, der mir was erzählt hat, wo er mit seinem Leben mitkämpft. Ja, wo er gesagt hat, da habe ich ganz konkret, ich sehe das, ich weiß das, da habe ich falsch gehandelt. Und das steht irgendwie zwischen mir und der anderen Person, aber steht auch zwischen mir und Gott. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und ich habe dann gesagt, wie wäre es, wenn wir beten, wenn wir das vor Gott bringen, was da in deinem Leben ist, von dem du sagst, das soll eigentlich verschwinden einfach. Und er guckte so und sagte, ich weiß nicht, eigentlich möchte ich das nicht so mit Gott, also vor Gott bringen. Ich möchte nicht, dass der das irgendwie so, also ich glaube, er wollte sagen, mitbekommt, hat in dem Moment aber auch gemerkt, dass Gott es halt schon weiß. Ja? Wir können sehr schwer, in Klammern gar nicht, etwas vor Gott verstecken. Ja? Dazu sind wir nicht in der Lage. Die Frage ist, was machen wir damit? Entsteht daraus ein immer kleiner werden und verstecken oder entsteht daraus eine Freiheit in der Beziehung? Weil wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der sagt, ich sehe, was da ist und ich sehe in dein Herz. Und ich sehe auch, was dich reut. Ich sehe das, was dich um den Schlaf bringt. Bring das zu mir. Bring das zu mir. Gib dich mir hin. Bring das her, was dich nicht in Frieden sein lässt. Und das ist dann nicht eine passive Unterwerfung einfach nur, sondern das beinhaltet auch immer das Aktive, sich Gott hinwenden, sich von dem abwenden, was Leben zerstört, was kaputt macht, was uns trennt von Gott und unseren Mitmenschen. Und auch die Erlaubnis an Gott, das Leben umzugestalten. Ja, der Töpfer, der den Ton formt. Und das passiert bei Umkehr, bei Buße. Das Ziel erkennen, diesen großen Gott, die eigene Schuld und Sünde erkennen und sich dann ihm hinwenden, ihm ausliefern, ihm vertrauen, dass er der ist, der das Leben neu formen kann. Und dann ist Buße mit einem Mal nicht mehr ein böses, schlimmes Wort, was uns immer kleiner, kleiner, kleiner machen will, sondern es ist der Anfang von etwas Neuem. Es ist der Anfang von einem Neubeginn. Deshalb sagt Luther, das soll jeden Tag stattfinden. Weil mit einem Mal ist das nicht jeden Tag was ganz Schlimmes, sondern jeden Tag eine Begegnung mit Gott. Jeden Tag ein vor Gott kommen und sagen, du bist Gott, nicht ich. Du weißt, wie Leben funktioniert. Ich im Zweifel nicht. Aber ich möchte das mit dir zusammen erleben. Und deshalb bringe ich das vor dich, was mich von dir trennen kann. Deshalb liefere ich mich dir ganz aus. Buße ist dann ein Neuanfang, eine Einladung. Und wir wollen das heute mal, wenn du magst, ganz konkret machen. Du hast am Eingang einen Zettel bekommen, mitgenommen. Wenn jemand keinen Zettel hat, einmal die Hand heben, dann kriegt man gleich noch einen. Gut. Und wir werden gleich einen Moment haben, wo wir nochmal im Gebet mit genau dem, was wir gerade gehört haben, vor Gott treten wollen. Mit der Erkenntnis, wer er ist. Mit der Erkenntnis, wer wir sind. Und wir wollen dann, und das darf jeder von euch für sich machen, das erfährt keiner außer dir und Gott, kannst du auf dem Zettel notieren, wovon du umkehren möchtest, was du ablegen möchtest, was du vor Gott bringen möchtest und dann lassen möchtest, weil das vorbei ist in deinem Leben. Und das kannst du dann tatsächlich nach hier vorne bringen. Hier vorne liegt das Kreuz, davor sind Schalen, da kannst du diesen Zettel zusammengefaltet reinlegen. Und dann werden wir weiter in dem Gebet die Lossprechung, die Absolution hören, wie Gott dir sagen wird, das ist bei mir und du bist frei. Und damit du dann nicht noch denken musst, oh mein Gott, da steht ja jetzt auf dem Zettel drauf, zwar ohne Namen, aber trotzdem. Draußen brennt schon ein Feuer und wir können nach dem Gottesdienst nach draußen gehen und das alles verbrennen, weil es vorbei ist. Weil du umgekehrst, weil du Buße tust, weil du vor Gott trittst. Jeden Tag, immer wieder neu. Weil du aktiv seine Gegenwart suchst, weil du ihn besser kennenlernen möchtest, weil du über das reflektiert hast, was in deinem Leben los ist, immer wieder. Und weil du aber in diesen Momenten immer wieder weißt, ich kann damit, mit dem Fröhlichen sowieso, aber auch mit dem ganz Dunklen, vor meinen Vater im Himmel treten. Weil der mich kennt, weil der mich sieht und weil er mich liebt und mich nicht da stehen lässt, wo er mich heute findet, sondern weil er weiter mit mir geht, den nächsten Schritt. Weil ich mich vollkommen seinem Willen hingeben kann. Und das werden wir gleich gemeinsam nach dem nächsten Lied tun. Amen.